Deutschlandfunk. Der Tag.
Die USA kommen nicht zur Ruhe nach der wirklich unfassbaren Tötung George Floyds durch einen Polizeibeamten. Wobei so unfassbar das Video aus Minneapolis erscheint. Polizeigewalt gegen Schwarze passiert in den USA viel zu häufig und nicht nur dort. Auch in Frankreich beispielsweise kommt es jetzt zu Unruhen. Wie es ist, Angst vor jemandem zu haben, der eigentlich dein Freund und Helfer sein sollte, darüber sprechen wir gleich. Und wir reden darüber, warum die Bundesregierung immer noch über eine Autokaufprämie berät, obwohl es kaum einen Experten gibt, der das für eine gute Idee hält. Stichwort Lobbyismus. Auch das ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 3. Juni 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Mein guter, langjähriger Freund Dan lebt in New York. Er ist Costa Ricaner, da habe ich ihn auch kennengelernt, in meinem Austauschjahr von der Uni. Wir haben oft über Rassismus gesprochen, oft hatte es einen aktuellen Anlass, denn Dan ist schwarz. Und jetzt nach dem gewaltsamen, grausamen Tod von George Floyd habe ich ihn angerufen, um ihn zu fragen, was er darüber denkt.
Hallo.
Hey Dan. Philipp.
Hey.
How are you?
I'm okay.
Yeah.
Not really, but yeah.
Yeah. Did you see the video? Hast du das Video gesehen?
I did see the video, and it was very shocking.
Ich habe das Video gesehen und es hat mich sehr schockiert. Mich als Costa Ricaner, der seit 10 Jahren in New York lebt.
New York City for 10 years. In Costa Rica, we have no army. It's for most of the parties very, very peaceful.
Yeah. Du weißt, wir haben in Costa Rica noch nicht einmal eine Armee. Es ist ein ziemlich friedliches Land und so ein Verhalten von Polizisten zu sehen, diese Festnahme, der Mann auf dem Boden, das Knie des Polizisten auf seinem Hals. Er sagt, dass er nicht atmen kann.
He's on the floor, the police officer has his knee on his neck and that person is saying that he can't breathe. But it passed.
Es vergehen 5, 7, fast 9 Minuten, bis der Mann stirbt. Das war einfach nur schockierend.
So it is very shocking and it's not that.
Es ist nicht so, dass ich noch nie Rassismus erfahren habe, aber noch nie bis zu diesem Grad.
Right? But never to this level.
Als wir uns das letzte Mal vor 2 Jahren getroffen haben in New York, da hast du mir viel von deinen Rassismus-Erfahrungen erzählt. Was waren das für welche im Vergleich zu dem, was wir in dem Video gesehen haben?
What kind of racism was that in comparison to what we saw in the video?
Yeah, so for example, I tried to get in a club and I'm not allowed to.
Zum Beispiel, dass ich nicht in einen Club komme, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Oder dass ein Taxi für mich nicht stoppt, aber für eine Gruppe weißer Leute 20 Meter hinter mir. Ich bin gleichzeitig noch Latino. Wenn ich mich auf der Arbeit mit einem Kollegen auf Spanisch unterhalte, passiert es, dass jemand sagt, das ist Amerika hier, hier spricht man Englisch.
So those are just a couple of things, but when you go to the workplace is.
Wenn ich auf meine Arbeit schaue, wenn du schwarz bist, bekommst du häufiger weniger Geld für die gleiche Arbeit. Es gibt eine Menge Sachen, bei denen du vorsichtig sein musst, bei denen sich Weiße gar keine Gedanken darüber machen, wenn sie rausgehen. Wir schon.
Let's say white people don't think about when they go outside, that we do.
Yeah.
My wife is white and
meine Frau ist weiß. Wir haben eine wunderbare 5 Jahre alte Tochter und sie erinnert mich daran, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, dass ich meinen Führerschein immer auf die Ablagefläche hinter der Windschutzscheibe lege, damit ich bei einer Kontrolle nicht in die Hosentasche fassen muss und dann von der Polizei aus dem Auto gezogen werde.
Okay. Also hast du Angst vor der Polizei?
I am. Yeah. Believe me, I respect the police. I love police officers. I think they do a great job keeping people safe.
Ja, glaub mir. Ich respektiere die Polizei. Ich liebe viele Polizisten, die ihren Job gut machen und für Sicherheit sorgen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich auf einen Police Officer treffe, der einen schlechten Tag hatte und noch dazu ein Rassist ist und der mich aus dem Auto holt und seine Wut und seinen Ärger loswerden will.
His anger.
Dann,
Dan, du warst vor 16 Jahren in Deutschland. Für ein Jahr warst du hier in Köln, wo wir zusammen studiert haben. Wie sieht's aus mit Rassismus in Deutschland?
Yeah, again, is when I went to Germany and I remember those times, I had great times there.
Als ich damals in Deutschland unterwegs war, hatte ich zwar eine großartige Zeit, aber ich war auch dort mit Rassismus konfrontiert. Einmal war ich mit einer Gruppe Freunde in Essen und bin als Einziger nicht in den Club gekommen. Und dafür gab es überhaupt keinen Grund. An der Kleidung lag es jedenfalls nicht. Ich habe den Dresscode eingehalten.
Wearing sneakers, I was complying with the dress code, and I was not allowed to enter that club.
Ein anderes Mal war ich in Köln mit dem Fahrrad unterwegs und bin einem Pärchen auf dem Gehweg etwas zu nahe gekommen. Mit meinem Lenker hatte ich den Mann leicht an der Schulter berührt und sofort Entschuldigung gesagt. Dann rief er, hey, Neger, komm her!
And then I say, I'm sorry, you know, Entschuldigung. And then he yelled at me, hey, Neger, come here. Obviously, I didn't confront him. I just...
Ich bin dann einfach weitergefahren und habe ihn nicht damit konfrontiert. Aber es tut weh, weil egal wo du hingehst, überall stößt du auf Rassismus.
Also, was erwartest du von Weißen? Von weißen Freunden wie mir zum Beispiel?
Like me, for instance.
Yes, two things. So one is, you know, take a moment and put yourself in the shoes of a black person.
Zwei Sachen. Erstens, versetze dich in die Lage von Schwarzen. Meine 5 Jahre alte Tochter zum Beispiel kriegt sehr genau mit, was gerade passiert. Und ich weiß gerade nicht, wie ich ihr erklären soll, dass nur weil sie schwarze Haut hat, sie auch anders behandelt werden wird, nach anderen Standards.
So put yourself in my place. If you have a kid that has blonde hair, blue eyes, just think about it.
Denk darüber nach, wie wäre es, deinem Kind zu erklären, dass es nur, weil es blond ist und blaue Augen hat, schlechter behandelt wird als eine schwarze Person. Wie würdest du dich fühlen? Wenn du das verinnerlicht hast, kannst du verstehen, wie ich mich fühle, wenn ich auf der Straße unterwegs bin.
You will understand what I feel when I walk on the street. Second thing is, you know, don't stay away from all this protest.
Und zweitens, halte dich nicht heraus. Bleib nicht weg. Was immer uns angetan wird, könnte auch dir angetan werden. Diese Sache geht uns alle an. Wir wollen Fairness. Das wollen wir.
Like, we are all together on this. Like, we just want fairness. That's what we want.
Dan, thank you so much. I appreciate very much that you were talking to me.
Thank you, Philip.
Take care.
Yeah, you too.
Bye-bye.
Bye-bye.
Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer sagt, Kaufprämien für Neuwagen als Strukturhilfe, die bringen nichts. Ist teuer für den Staat und sorgt nur dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Autokauf um ein Jahr vorziehen. Das Einnahmeplus von 2020 wäre dann dementsprechend das Minus von 2021. So geschehen übrigens bei der Abwrackprämie in der Finanzkrise. Zum gleichen Schluss kommt das wirtschaftsfreundliche IFO-Institut und selbst Carsten Linnemann, Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung, hält nichts von staatlichen Autokaufprämien. Also eine erstaunliche Einmütigkeit, selbst bei Experten, die der Autobranche nicht unbedingt kritisch gegenüberstehen. Da sollte man doch eigentlich meinen, die Kaufprämie für Neuwagen, Verbrenner eingeschlossen, sollte bei den Verhandlungen über das neue Konjunkturpaket wegen der Corona-Krise längst vom Tisch sein. Aber Pustekuchen. Unter anderem darum geht's heute von Schwarz und Rot. Wenn SPD und Union zusammenkommen, um eben über dieses Konjunkturpaket zu beraten. Auch eine Kaufprämie für Neuwagen, die liegt noch auf dem Tisch. Denn die Autoindustrie hat in der Politik viele Verbündete. Und ich dachte, wir dröseln das mal etwas auf, und zwar mit Christina Deckwirth von der Organisation Lobby Control, die das Ziel hat, Lobbyismus in der Politik transparent zu machen. Hallo, Frau Deckwirth.
Hallo.
Zunächst mal die ganz grundsätzliche Frage, ist Lobbyismus in der Politik per se schlecht?
Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Lobbyismus im Sinne von Interessensvertretung ist erstmal wirklich wichtig und ein elementarer Bestandteil von der Demokratie. Es ist ja wichtig, dass Politikerinnen und Politiker im Austausch sind mit verschiedenen gesellschaftlichen Interessensgruppen und sich deren Anliegen anhören, um dann abzuwägen, welche Entscheidungen dem Gemeinwohl dienen. Mhm. Aber genau da kommen wir dann schon zu dem Problem, dass natürlich verschiedene Interessensgruppen auf die Politik zugehen. Und da gibt es einige, die sehr viel mehr Möglichkeiten, sehr viel bessere Möglichkeiten haben, auf die Politik zuzugehen, die einfach über sehr viel mehr Geld verfügen, besser vernetzt sind und so einfach mit viel mehr Macht auf die Politik eindringen, während andere Gruppen, das sind dann tendenziell eher so Umweltverbände oder Gruppen, die soziale Anliegen vertreten, die haben sehr viel weniger Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Das heißt, wir haben hier mit einem Machtungleichgewicht zu tun, der sich auch im Lobbyismus widerspiegelt und die Interessensvertretung so verzerrt. Mhm. Und mit dieser Situation muss die Politik umgehen.
Und die Autoindustrie, die hat besonders viel Macht, nehme ich an.
Ja, das ist auf jeden Fall eine der Branchen, die in Deutschland am mächtigsten ist, gerade auch, wenn es um die Interessensvertretung in Berlin geht oder auch in Brüssel natürlich auf EU-Ebene.
Können wir das mal plastisch machen? Wie ist denn die Autoindustrie genau mit der Politik verdrahtet?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist da zunächst das Thema personelle Verflechtung, wo es auch um den Bereich Seitenwechsel geht. Also es gibt sehr viele Autolobbyisten, die früher Spitzenämter in der Politik inne hatten, um da ein paar Beispiele zu nennen. Der Cheflobbyist von Daimler, Eckhard von Kleden, war früher Staatsminister im Kanzleramt. Dessen Vorgängerin Hildegard Müller ist jetzt Cheflobbyistin beim VDA, also beim mächtigsten Autolobbyverband. Das heißt, wir haben hier an zentraler Stelle zwei frühere Politiker, die ganz eng auch an der Kanzlerin dran waren und sehr gut in der CDU vernetzt sind. Bei VW haben wir die Verbindung zur niedersächsischen SPD. Thomas Steg ist über Gerhard Schröder in die Politik gekommen, war Regierungssprecher und ist jetzt Cheflobbyist bei VW. Also hier haben wir auch diese Verflechtung auf Landesebene und ja auch mit einer anderen Partei.
Und ist das ein Problem oder muss das ein Problem sein, wenn man sich so gut kennt?
Das bedeutet natürlich, dass diese ehemaligen Spitzenpolitiker, die jetzt als Lobbyisten unterwegs sind, über ein großes Netzwerk verfügen, vielleicht die Handynummer von Frau Merkel noch gespeichert haben, die Abläufe genau kennen. Und damit sind sie natürlich anderen Lobbyakteuren sehr viel voraus. Sie wissen genau, wie der Hase läuft. Sie wissen genau, wen sie ansprechen müssen. Und das trägt eben auch zu dieser Machtverzerrung bei. Also diejenigen, die es sich leisten können, diese Spitzenpolitiker als Cheflobbyisten einzukaufen in ihren Verband oder ihr Unternehmen, kaufen sich damit auch direkt besseren Zugang ein. Und das kann sich nicht jeder leisten.
Wobei, nur weil man jetzt theoretisch sich kennt und kurze Dienstwege hat, muss eine Merkel oder ein Scholz ja noch nicht gleich den Wünschen nachgeben direkt.
Nein, und hier ist es natürlich auch Aufgabe der Politik, genau hinzuschauen und sich dessen auch bewusst zu sein und genau auf Ausgewogenheit zu achten. Aber so funktioniert nicht jeder Mensch. Die Erfahrung zeigt, je mehr Kontakte ich zu einer Person habe, je besser ich ihn kenne, dass ich vielleicht mal zum Abendessen eingeladen war oder auch mal in einem netteren, lockeren Rahmen mit jemandem gesprochen habe, desto eher gehe ich auch auf deren Wünsche ein. Und je mehr ich mir diese Wünsche auch vielleicht in einem lockeren Rahmen anhöre, desto eher handle ich auch danach. Das ist manchen vielleicht gar nicht so bewusst, aber das ist etwas, ja, wie Politik einfach funktioniert, wie wir es immer wieder erleben, dass diese guten Kontakte, häufigen Kontakte auch tatsächlich dazu führen, dass die Wünsche mehr angehört werden und mehr umgesetzt werden.
Am Ende sind Politiker eben doch Menschen und keine Algorithmen, kann man sozusagen vielleicht dazu sagen.
Das könnte man auch so sagen, ja. Genau.
Aber jetzt sehen wir, dass vor allem die Ministerpräsidenten der großen Autostandorte mächtig Druck machen für die Autoprämie. Stefan Weil, SPD in Niedersachsen, Winfried Kretschmann, ein Grüner, erstaunlicherweise, in Baden-Württemberg, Daimler steckt da natürlich dahinter und Markus Söder, BMW, Audi, Bayern. Also da geht es ja nicht nur um reine, sagen wir mal, Verbandlung, sondern natürlich auch um Standortinteressen.
Ja, auf jeden Fall. Es geht natürlich um Arbeitsplätze. Das wird ja immer wieder genannt. Also die Autoindustrie ist natürlich ein Schlüsselsektor in Deutschland, eine Industrie, die auch sehr stark zum Export beiträgt und für die Wirtschaft insgesamt sehr wichtig ist. Das wird ja immer wieder gesagt. Es wird aber auch so ein bisschen so in die Politik hereingetragen. Also es wird fast so ein bisschen überhöht. Also es gibt auch ja eine kulturelle Verankerung des Autosektors sozusagen, also die Autoindustrie als heilige Kuh. Es gibt in Deutschland auch andere Sektoren, in denen es sehr viele Arbeitsplätze gibt, wo es Standortinteressen gibt. Trotzdem hat die Autoindustrie offenbar so einen wichtigen Stellenwert, dass sie auch gegenüber der Politik ihre Interessen gut äußern kann und zum Beispiel bei den Ministerpräsidenten offenbar auch gutes Gehör findet. Niedersachsen ist auch noch ein interessanter Fall, weil die niedersächsische Politik auch direkt im Aufsichtsrat von VW vertreten ist. Das heißt, jeder Ministerpräsident in Niedersachsen ist auch im Aufsichtsrat von VW und muss damit natürlich auch dort das Interesse des Unternehmens vertreten. Und das ist auch eine durchaus problematische Verflechtung, wo sich die niedersächsische Politik auch immer wieder dieser Sonderstellung bewusst sein muss.
Ist ja grundsätzlich gerade eine interessante Kombination und eine interessante Fragestellung, weil wir jetzt ja im Zuge der Corona-Krise ja auch an anderen Bereichen sehen, Stichwort Lufthansa. Ist das problematisch aus Sicht von Lobby Control, wenn der Staat sozusagen zum Unternehmer wird? Sollte er da strikter trennen?
Das ist nicht grundsätzlich ein Problem, solange der Staat in dieser Rolle auch auf das Gemeinwohl achtet und Gemeinwohlinteressen in das Unternehmen hineinträgt. Wenn es umgekehrt ist, dass die Politiker, die in Aufsichtsräten vertreten sind, dann allein die Unternehmensinteressen, also ich sag mal eher die Gewinninteressen in die Politik hineinträgt, dann haben wir wirklich ein Problem.
Okay, das heißt, wenn man ein Problem hat, dann kann man zum Beispiel Gesetze ändern. Längere Karenzzeiten zum Beispiel für Seitenwechsler, nehme ich mal an, die Sie schon angesprochen haben. Wäre das etwas, woran man gehen müsste?
Ja, also gerade in der Autoindustrie gibt es ja diese sehr starken personellen Verflechtungen. Und da ist es wichtig, da eine gewisse Schranke einzubauen. Wir haben sehr lange dafür uns stark gemacht, dass es Karenzzeiten gibt, also sogenannte Sperrfristen oder Abkühlphasen werden ihnen auch in anderen Ländern genannt, damit Seitenwechsler nicht einfach nahtlos von der Politik in die Wirtschaft wechseln können. Wir hatten damit auch durchaus Erfolg. Seit 2015 gibt es solche Karenzzeiten auf Bundesebene für frühere Regierungsmitglieder. Das ist sehr gut. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Allerdings gelten die für 1 bis 1,5 Jahre. Das ist uns immer noch zu kurz. Wir würden uns freuen, wenn die Zeit etwas länger ist und etwa 3 Jahre beträgt, weil dann diese Kontakte wirklich abgekühlt sind und dann dieser Nutzen, den man aus der früheren Stellung in der Politik mitnimmt, nicht ganz so stark mehr ist.
Mhm. Frau Deckwitt, ich habe es in meiner Anmoderation gerade schon gesagt, jetzt sagen aber auch selbst Wirtschaftsexperten zum Beispiel, die Prämie bringt gar nicht so viel, auch nicht für die Autobauer selbst. Das ist jetzt möglicherweise ein Bereich, der jetzt ihren direkten Lobbybereich schon fast übersteigt. Ich frage die Frage trotzdem, gibt es einen Grund, warum Autobauer, wenn es doch wirtschaftlich gar nicht so viel bringt, dennoch scharf sind auf diese Autoprämie?
Ja, es gibt noch ein ganz interessantes Detail, was wichtig ist zu wissen. Es gibt ja parallel noch die Diskussion um CO2-Grenzwerte. Das ist etwas, wo die deutsche Autoindustrie auch sehr stark Lobbyarbeit gemacht hat, weil die deutsche Industrie vor allem sehr große, schwere Spritfresser, sag ich mal, produziert oder Premium-Modelle werden die auch genannt. Also die großen fetten Autos, die viel verbrauchen, die werden in Deutschland produziert. Wenn es nun eine Regelung gibt, dass CO2-Grenzwerte schärfer ausfallen sollen, dann ist es natürlich vor allem die deutsche Autoindustrie, die gegen Lobbyarbeit macht. Nun ist es so, dass die Grenzwerte für 2020 festgesetzt sind und ab 2021 erneut sinken sollen, aber prozentual. Das heißt, die deutsche Autoindustrie hat jetzt ein Interesse, besonders viele schwere Spritfresser zu verkaufen, damit sie dann im Anschluss weniger die CO2-Werte abbauen.
Das heißt, je höher der CO2-Verbrauch, der CO2-Ausstoß der Gesamtflotte an diesem Stichtag ist, desto weniger müssen sie dann im Nachhinein einsparen.
Genau, das heißt, die deutsche Autoindustrie hat jetzt ein Interesse, wirklich noch viele schwere Autos zu verkaufen, damit sie am Ende weniger einsparen müssen. Das ist korrekt.
Ist ja irgendwie eine bizarre Entscheidung. War da auch Lobbyismus im Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die CO2-Grenzwerte, jedes Mal, wenn die auf EU-Ebene verhandelt werden, sind eine wahre Lobbyschlacht, wo sich vor allem die deutsche Autoindustrie hervortut und die Bundesregierung praktisch als Lobbyarm der deutschen Autohersteller agiert und jedes Mal sich dafür einsetzt, dass es Schlupflöcher gibt, dass sie nicht so hoch ausfallen. Kurzum, dass sie einfach nicht so viel CO2 einsparen müssen und einfach weiter ihre großen, schweren Autos bauen dürfen.
Frau Deckwert, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die Welt des Lobbyismus. Dankeschön.
Danke auch.
Schreiben Sie uns, wenn Sie möchten. dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.